Guten Morgen. Also wenn Gott sich freut, dass er euch sieht, kann ich das gut verstehen. Ich freue mich auch. Willkommen im neuen Jahr. Die Kinder, die hat Gott besonders lieb und das kann er in besonderer Weise dadurch ausdrücken, dass wir Mitarbeiter in besonderer Weise haben, die sich um euch jetzt kümmern werden in eurem Kindergottesdienst. Wir haben im ersten Gottesdienst heute Morgen gesagt, da gibt es bestimmte Dinge. Manni, kannst du das eben noch?
Die Murmeltiere gehen in ihre Gruppen und die Großen von der 3. bis zur 6. Klasse. Für die Kleinen gibt es kein Programm.
Genau, wir haben ja Ferien und das bedeutet auch, dass manch einer, der im Kindergottesdienst gewöhnlich da ist als Mitarbeiter, nicht anwesend sein kann. Deswegen müssen wir das ein bisschen einschränken im Augenblick. Darüber könnte man sich ärgern und rumschreien, muss man aber nicht, oder? Aber mal wirklich ganz ehrlich die Frage, wann habt ihr das letzte Mal so richtig laut geschrien? Kann da einer ein Beispiel nennen? Ja, Thomas. Da hast du geschrien vor Glück.
Ja.
Nicht, weil du gleich eine Dalle reingemacht hast. Ja, also in beiden Fällen kann ich das gut verstehen, dass man da schreit. Genau, starke Emotionen waren da begleitet. Gibt es sonst andere Beispiele? Wann schreit ihr mal? Ich meine, die meisten von euch schreien sicher nicht dauernd rum. Es gibt auch solche Leute. Aber es gibt doch bestimmte Situationen, wo man das tut. Warum?
Schmerzen.
Schmerzen. Du schneidest gerne in der Küche Zwiebeln und solche Sachen, dann kann das schon mal, ne, so, ouch. Ja, genau, wenn man sich ganz furchtbar aufregt und verzweifelt ist, muss aber jetzt. Das heißt, wenn wir schreien, dann hat das immer was damit zu tun, dass uns was ganz nahe geht. Entweder zu nahe, meistens zu nahe, dann rasten wir sozusagen aus. Wir machen Dinge, die wir gewöhnlich nicht tun. Kann man auch in der Erziehung machen, nicht? Das ist wahrscheinlich bei manchem auch ein Teil der Pädagogik und hinterher ärgert man sich immer, ne, wenn man wieder seinem Kind gegenüber laut geworden ist. Aber auch das ist durchaus nicht unmöglich. Ich möchte euch heute von einem Mann erzählen, der laut geschrien hat. Jahreslosung für dieses Jahr. Wir haben es eben gehört. Im Normalfall also schreien wir eher selten. Und wenn, hat es mit ganz starken Emotionen zu tun. Da geht was in uns ab. Da beschäftigt uns was ganz, ganz arg. Und jetzt hören wir von diesem Mann. Bei dem in diesem Evangelium von Markus geht es darum, dass er erschreckend offen ist. Vor ganz vielen Leuten schreit der rum. Der schreit, weil etwas in ihm zerbrochen ist. Eine Hoffnung nämlich. Es geht um seinen Sohn. Und dieser Sohn, wir haben es eben gehört, dessen Leben ist am Zerbrechen. In der griechischen Sprache gibt es für Kinder unterschiedliche Begriffe, wie wir ja auch sagen, Kind, Kleinkind, Jugendlicher, Teenager und so. Und da geht es um ein Kind, das maximal 14 Jahre alt ist. Und ich finde, das ist schon lange genug. Da hieß es nämlich, als Jesus fragt, wie lange hat er das schon? Könnt ihr euch erinnern? Was hieß es da? Sein ganzes Leben. Jetzt stellt euch mal so einen kleinen Zwerg vor. Vorhin im Gottesdienst hatten wir da drüben im Kinderwagen, hatten wir so ein paar ganz süße Schnuckelchen. Ist einfach klasse. Da standen wir dann hinterher wieder, die Erwachsenen, und so, ai, dai, dai. Ne? Aber stellt euch vor, so ein kleines Kind hat schon das, was wir hier lesen. Und das geht jetzt 14 Jahre lang. Wären wir die Eltern dieses Kindes, wie würde es uns da gehen? Manch einer von euch hat ja durchaus auch schwierige Geschichten mit seinem Kind, seinen Kindern gehabt, bis er es aus den Windeln hatte oder noch länger. Und es geht jetzt hier um den fast zerbrechenden Glauben, diese Hoffnung dieses Mannes, der sieht, was mit seinem Kind in seiner Familie vor sich geht. Und dann geht er dahin in der Menge und ruft ganz laut, ich glaube. Das könnte sagen, deswegen bin ich doch hier. Ich werfe jetzt alles in diese Waagschale. Jesus, du bist da. Du bist die letzte Hoffnung für mein Kind. Hilf, weil ich nicht mehr glauben kann, schreit er dann dazu. Kannst du das wirklich? Hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Hoffnung, Verzweiflung, beides vermischt miteinander. Kennt das jemand? Die Frage ist überhaupt, was ist denn Glaube? Oder mal ganz von der anderen Seite, was ist denn eigentlich Unglaube? Ganz schön weites Feld, oder? Und die Zeit reicht heute Morgen in keiner Weise aus. Wir müssen einen ganz langen Spaziergang miteinander unternehmen, wo wir mal über diese Themen Glaube, Unglaube, Agnostiker, Atheist, Gläubiger. Was ist das eigentlich? Die Zeit haben wir nicht. Aber ich habe bei Karl Rahner, einem katholischen Theologen, einen ganz, ganz wunderbaren Satz gefunden. Den möchte ich euch nicht vorenthalten. Den könnt ihr euch gerne abfotografieren oder sonst wie merken. Er sagt, Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Dranbleiben, das ganze Leben lang. Wir kriegen's nicht gebacken. Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Und wir können doch festhalten, dass der Glaube an Gott ein Wagnis ist. Überhaupt nicht selbstverständlich. Wie viele Leute in eurem Umfeld sagen, Glauben? Ich habe doch meinen Verstand. Das ist nicht selbstverständlich. Auch in einer christlichen Familie ist es nicht selbstverständlich, dass die Heranwachsenden diesen Glauben der Eltern einfach so übernehmen. Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, der Glaube ist ein mutiger Schritt ins Ungewisse, der aus der Hoffnung lebt, dass Gott einen auffängt. Das Wasser, das Balken hat. Und beim Glauben, da unterscheiden wir Glaube und Wissen, nicht bei dieser Thematik. Es gibt im Glauben keine absolute, keine objektive Gewissheit. Glaube ist und bleibt ein Vertrauen auf einen Gott, der hält, was er verspricht. Und da stellt sich immer wieder die Frage, hält er jetzt oder hält er nicht? Ihr kennt das doch, oder? Was ist denn, wenn Gott scheinbar nicht zu seinem Wort steht? Darf ich dem, was mir meine Eltern weitergegeben haben, mein Pastor, meine Jugendleiterin, mein Freund im Bibelkreis oder sonst jemand in der Gemeinde, wenn wir über Glauben sprechen, darf ich das glauben? Darf ich dem Vertrauen schenken? Das ist ein ziemlich heißes Eisen. Und wenn ich jetzt Zweifel habe, weil ich mir sage, das glaube ich nicht wirklich. Ich tue zwar so und ich singe die tollen Lieder mit und ich kann auch mal beten, aber ich weiß nicht. Was ist denn dann? Wenn ich in Zweifel an die Möglichkeiten, an die Macht Gottes komme, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man zweifeln kann. Zum Beispiel, ich zweifle, ob das alles wahr ist, wenn ich mir manche Christen angucke, wie die leben. Weil sie nicht das leben, was sie singen. Leitmotiv Moral. Da wird so lange von Barmherzigkeit und Gnade, Liebe und Verständnis gesprochen, bis du mit 15 schwanger in die Gemeinde kommst. Dann kann es aber schwierig werden. Jeder ist von Gott geliebt, aber wenn du schwul bist, musst du bitte gucken, wo du anders in die Gemeinde gehst. Ich will diese Thematik hier nicht weiter ausdehnen, aber wir merken, was ist, wenn jemand mit Jesus lebt und halt einfach mit Dummheit gemacht hat mit 15 und schwanger wird? Tochter aus gutem Hause, Tochter des Ältesten oder des Pastors, alles schon da gewesen. Und die will mit Jesus leben und dann erlebt sie die Unbarmherzigkeit ihrer Gemeinde. Da zweifelt man doch an der guten Botschaft von Jesus. Oder wie ist es denn zum Beispiel, wenn ich gekämpft habe und dann stelle ich fest, vieles passt nicht zusammen. Gott ist gut, er will dich heilen. Ein tödlicher Unfall in der Familie. Der Vater wird nicht mehr gesund. Und wir haben doch so gebetet. Wenn ich sehe, was in der Welt los ist und dann von einem guten Gott spreche und dann diese Frage höre, wie kann ein Gott, der gut ist, das zulassen? Die Fragen haben wir doch auch, oder? Fragen unseres Intellekts. Wie kriege ich das zusammen? Da kann man doch schon mal ins Fragen und ins Zweifeln kommen. Oder wenn vieles von dem, was ich mal gelernt habe, als Heranwachsender, in meiner Familie, in meiner Gemeinde. Und dann ist das Abitur gebaut und dann gehe ich in eine andere Stadt, in eine große Stadt und dann ein ganz neues Leben kennen mit vielen Studenten, mit einem tollen Leben, Angeboten, die ich so nie hatte. Eine Gemeinde habe ich noch nicht gefunden und irgendwie brauche ich das auch nicht mehr. Und dann merke ich, mein Kinderglaube, der mir so sicher war, ist mir allmählich in den Fingern zerbröselt. Und die Eltern zu Hause fragen sich, was ist nur passiert? Das ist eine Frage der Identität. Wir verändern uns. Da komme ich doch schon mal ins Zweifeln. Und glaub mir, ich habe solche Fragen selber auch. Immer wieder macht mir das mal zu schaffen in meinem Glauben. stellen ihn immer wieder auf die Probe und in Frage. Geht doch nicht nur mir so. Und meiner ganz persönlichen Lebenserfahrung entspricht, was ich jetzt sage, das hört sich so schlicht und einfach an. Ich kann nur sagen, ich muss meine eigenen Sicherheiten immer wieder neu loslassen und dem vertrauen, der mich gerufen hat. Manchmal ist der Glaube, den ich am Morgen in meiner stillen Zeit hatte, bereits am Nachmittag schon wieder weg, scheinbar. Und ich muss meine Sicherheiten loslassen und dem vertrauen, der ein Ja zu mir gesagt hat. Der gesagt hat, so wie wir es eben gehört haben, ich schaue dich an und ich freue mich an dir. Und das war bei den Jüngern im Neuen Testament damals genauso, wie wir es heute erleben. Und deswegen kann ich sagen, Zweifel und Glaube gehören zusammen. Sie sind nicht trennbar. Sie sind wie Zwillinge, die aneinander gebunden sind und sich gegenseitig bedingen. Schaut mal, Glaube ohne Zweifel ist doch Wissen. Ne? Ich will sagen, 1 + 1 = 2. Meine mathematischen Kenntnisse sind an der Stelle etwas begrenzt, aber das ist, glaube ich, richtig, oder? Abgesehen von Scherzfragen, nicht? 1 + 1, Vater, Mutter, gleich 3. Ne? Das ist noch was ganz anderes. Aber das lässt sich beweisen. Das gilt in Japan genauso wie in Asien, wie in Europa. Hauptsache Italien, ich weiß schon. Ja? Aber beim Glauben, wenn ich etwas weiß, brauche ich keinen Glauben. Und da brauche ich auch keinen Gott. Aber Glaube heißt Vertrauen. Im Griechischen ist das gleiche Wort für Glaube und Vertrauen. Also was ist das? Noch einmal abkürzend, aber gut zutreffend. Glauben heißt die Unbegreiflichkeit Gottes, ein Leben lang aushalten. Und das bringt mich zum nächsten Gedanken, nämlich, dass wir kraftvoll und zerbrochen unterwegs sein dürfen, als Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Schau mal, der Vater hier in unserer Geschichte, der liebt seinen Sohn über alles. Und vielleicht könnt ihr nachempfinden, nur ein Stück weit, ich jedenfalls kann es nur ein Stück weit, im Orient war der Erstgeborene das Allerwichtigste. Da war es sogar erlaubt, dass man, wenn man mit seiner Frau kein Kind bekam, weil die Frau kein Kind bekommen konnte, dass man sich eine Nebenfrau nehmen durfte und mit der ein Kind bekommt, damit es den Stammhalter gibt. Das war legitim. Gott hat zwar gesagt, ein Mann, eine Frau, aber das war legitim. So wichtig war das. Und ich kenne Missionare, da war es tatsächlich so, die konnten kein Kind kriegen im muslimischen Raum. Und dann kam ein ganz lieber Freund von ihnen und sagte, doch, nimm dir doch eine Zweitfrau aus unserer Gruppe und mach mit deren Kind, dass du einen Stammhalter hast. Der Missionar musste freundlich ablehnen. Aber versteht ihr, was das bedeutet? Erstgeborener, ein Junge, ja, das war immer schon ganz wichtig und nicht nur im Orient. Das ist auch bei uns leider eine traurige Geschichte, wenn bei uns nur ein Mädchen als erstes Kind auf die Welt kommt. Manche von euch haben das erlebt. Ein Mädchen oder ein Junge? Lass ihn kräftig rufen. So. Das war wichtig. Das hat Ehre. Das hat finanzielle, das hat familiäre Sicherheit gebracht. Und jetzt erleben wir diesen Mann hier und dessen Stammhalter. Er leidet das, was wir vorhin beschrieben haben, seit 14 Jahren etwa. Ich möchte einen kleinen Exkurs machen. Was hatte denn der Kleine? Was war denn mit dem los? Worum hat es sich bei dieser Krankheit gehandelt? Waren das zum Beispiel epileptische Anfälle? Und damals war man jetzt halt wissenschaftlich, medizinisch noch nicht so weit. Da hat man das halt Epilepsie genannt. Heute hätte man das Epilepsie genannt, aber damals war es halt ein dämonischer Geist. Bei uns ist es ja eher verdächtig, über Dämonen zu sprechen, wenn jemand krank ist. Aber viele von uns wissen um die Macht, die es da gibt. Und Christen in anderen Teilen der Welt, gerade Sie, aber auch Nicht-Christen, die können da sehr viel drüber erzählen, was dämonische Belastung bei Menschen alles ausrichten kann. Natürlich ist da eine ordentliche Portion gesunder Skepsis angebracht, aber es gibt und es gab diese Präsenz, diese Wirklichkeit des Bösen in dieser Form. Und nehmen wir bitte wahr, und damit will ich es auf den Punkt bringen, nehmen wir bitte wahr, dass Jesus selbst davon spricht, dass da ein unreiner Geist ist, den er austreiben muss. Und ich bin überzeugt, dass unser Meister ziemlich genau Bescheid wusste, womit er es da zu tun hat. Und er hätte nicht von einem Dämon gesprochen, wenn das Epilepsie gewesen wäre. Es war keine Krankheit, die er da geheilt hat bei diesem Kind. Aber andersrum möchte ich an der Stelle betonen, nicht alles, was mit Krankheit zu tun hat, hat auch mit Dämonie zu tun, okay? Klammer zu. Kommen wir also zurück. Das Kind, der Vater. Für den Vater ist das eine Zerreißprobe, vermutlich für die Mutter genauso, die ganze Familie, die da drin hängt. Und es geht hier nicht um einen am Schreibtisch definierten und im Elfenbein der Theologie formulierten Glauben. Das Gerufensein in die diesseitige Existenz mag uns bewegen. Solche Sprüche kennen wir alle von der Theologie her. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass diese verzweifelte Familie um das Leben ihres Kindes ringt und am Ende ihrer Kraft ist. Und jetzt kommt der Mann und schreit. Und das ist das Interessante in dieser Beobachtung, die wir machen können. Der Mann bleibt nicht da, wo er steckt mit seinem Problem, sondern er macht sich auf den Weg. Ja, man kann ja auch auf der Stelle hocken und sagen, ich bin ja so arm dran. Manche machen das ja. Es gibt auch Zeiten, wo es vielleicht angebracht ist, sich mal zurückzuziehen und seine Wunden zu lecken. Aber es muss auch Zeiten geben, wo man sagt, ich mache mich jetzt auf diesen Weg hin und tu was, damit das Problem sich löst. Ich glaube, dass dieser Jesus mir helfen kann, trotz meiner Zweifel. Ich gehe dahin, vor allen Leuten. Glaube und Unglaube stehen ganz dicht beieinander. Und das kritisiert Jesus jetzt hier überhaupt nicht, sondern er fordert diesen Mann heraus und sagt, alles ist dir möglich, wenn du nur an mich glaubst. Alles. Glaube bleibt also ein Vertrauen auf einen Gott, der hält, was er verspricht. Und hier kommt jetzt beides zusammen. Der Vater macht sich fragend, zweifelnd auf den Weg hin zu Jesus. Und Jesus macht sich auch auf den Weg. Hier kommen menschliches Handeln und göttliches Handeln zusammen. Auch der Paulus, der Apostel, der später da einiges geschrieben hat, schreibt zum Beispiel in einem seiner Evangelien einen Brief, diesmal an die Gemeinde in Philippi. Wir können das nachlesen im Kapitel 2 in diesem Brief. Da schreibt Paulus Folgendes. So, ihr Philipper, wie ihr bisher Gott immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Ihm anvertrauen, ihm nachfolgen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Das heißt, ich öffne mich dem, was Christus für mich tut, er handelt, und ich bin gleichzeitig selbst ein Handelnder in diesem Vertrauen, dass ich es anpacke, dass sich meine Rettung in meinem Leben voll und ganz auswirkt. Da setze ich alles dran. Also, dieser Glaube, den schenkt uns Gott. Ich vertraue ihm und setze mich in Bewegung zu ihm hin. Und trotzdem bleibt das Ganze ein Geheimnis. Steht an verschiedenen Stellen der Bibel auch so geschrieben. Denn das muss man dazu sagen, so gut die Geschichte in der Jahreslosung hier ausgeht, das Kind wird ja gesund, haben wir ja gehört, genauso gut gibt es andere Beispiele, wo es eben nicht in diesem Sinne gut ausgeht. Wo das Vertrauen enttäuscht wird. Und wie gehen wir denn damit um? Festzustellen ist, festzuhalten bleibt, Glaube bleibt ein Risiko. Und bei all dem bleibt dieser Gott souverän und lässt sich nicht instrumentalisieren. Und wenn mir dann der Glaube abhanden gekommen ist, das tut doch schon sehr weh, weil Glaube was mit meiner Identität zu tun hat. Wie lange bist du jetzt schon Christ, Martin? Hat er mich überholt. Aber spielt überhaupt keine Rolle. Überleg mal, was würde passieren, wenn uns beiden jeweils der Glaube komplett abhanden käme? Was wäre denn dann noch übrig von uns? Unsere Identität hängt doch da drin. Das kann ich doch nicht einfach wegschmeißen. Und deswegen ist das so schmerzlich, zu sagen, ich will doch glauben. Aber mir schwimmen alle Fälle flussabwärts. Was bleibt noch von all dem, was wir bisher geglaubt, getan, gesagt haben? Gott lässt sich nicht instrumentalisieren. Und deswegen brauchen wir, nicht nur wir beiden, sondern jeder von uns, ich auch, unbedingt in unserer Gemeinde hier oder da, wo Sie vielleicht als Gäste sind zu Hause, brauchen wir die Möglichkeit, dass wir unsere Zweifel einbringen können. Dass wir unsere Zerbrochenheit aussprechen dürfen, wenn es sein muss, laut rausschreien, so wie dieser Vater. Und leider erleben Zweifelnde in Gemeinden immer wieder statt Gemeinschaft in Verständnis Ausgrenzung. Es gibt Christen, Und schon Martin Luther hat das einmal angemerkt, und hat das eine falsche Securitas, eine falsche Sicherheit genannt, die Gott benutzen dazu, um eine Sicherheit, um eine Stabilität, um Halt und Orientierung zu bekommen. Und das sind also ganz klar formulierte dogmatische Sätze, so ist das und nicht anders. Und wenn du nicht, dann. Und wenn du das nicht einsiehst, dann musst du bloß noch auf den Stand meines Wissens und meines Glaubens kommen. Ansonsten glaubst du nicht richtig. Zweifel sind nicht angebracht. Und die Suche nach Gewissheit, sagt Luther, wird zu einem Götzen. Und wer nicht mehr richtig glaubt, hat keinen Platz mehr im Kreis der Heiligen. Leider habe ich in den Jahren, in denen ich unterwegs bin, Jesus manches erlebt an dieser Stelle. Aber sind es nicht gerade unsere Zweifel, die uns demütig halten? Ist es nicht gerade dieses Zerbrochensein, was uns erlaubt, auch den Zerbruch von anderen Menschen barmherzig aufzufangen und gemeinsam nach dem Willen Gottes zu fragen? Werden wir hier nicht von plumper Besserwisserei geschützt? Sensibel für die Begegnung mit anderen? Gibt es nicht genügend auch hier, die ich vor mir sehe, die immer wieder in Zweifel dessen kommen, was sie eigentlich glauben? Wenn Glaube keine kritischen Fragen mehr zulässt, wird er zu einer langweiligen, zu einer leblosen Ideologie. Und davon haben wir leider schon genug. Weil es geht doch in unserem Glauben um ein Geheimnis. Christus schenkt sich. Er ist nicht verfügbar. Und deswegen dürfen wir nie vom Weg des Suchens und des Fragens abkommen. Und Jesus hat nicht den Vater kritisiert in der Geschichte. Wie kannst du mir so eine Frage stellen? Guck dich doch mal um. Zum Johannes, dem Täufer, hat er mal gesagt hier, der auch gefragt hat, ja, bist du denn jetzt der da kommen soll? Da sagt Jesus, ja, guck dich um. Blinde sehen, Lahme gehen, den Armen wird die gute Nachricht verkündigt, schau dich um, du wirst es sehen, ich bin's. Zu diesem Vater hier, in dieser Verzweiflung, sagt er nicht, was glaubst du eigentlich, sondern er sagt, komm zu mir. Er hat die Jünger getadelt, die zu wenig Glauben hatten und die da nichts ausrichten konnten. Und dann hat der Vater erlebt, wie sein Zweifel von Jesus aufgenommen wurde und sein Glaube vertieft worden ist. Dostojewski hat einmal geschrieben, jedes Mal, wenn ich zweifle und mich nach allem hin und her wieder für Gott entschieden habe, komme ich ihm einen Schritt näher. Und genau so eine existenzielle Auseinandersetzung mit Gott brauchen wir in unserer Gemeinde, damit wir mündige Nachfolgerinnen und Nachfolger werden, in einer Zeit, in der immer weniger Menschen an Gott glauben. Kraftvoll und zerbrochen, das gehört beides zusammen. Nicht heuchlerisch, nicht besserwisserisch, sondern demütig. Das Geschenk des Glaubens einerseits annehmen, in allen Zweifeln sich auf den Weg machen und sagen, Herr, ich brauche deine Heilung. Und das bringt mich nochmal von einer anderen Seite an dieses Thema ran, dass ich sagen kann, Zweifel gehören zum Glauben dazu. Und vermutlich kennen die meisten von euch den Mann, den man den ungläubigen Thomas nennt, oder? Einer von den Jüngern. Also ich spreche jetzt nicht von jemand hier, der Thomas heißt, sondern im Kapitel 20 des Johannesevangeliums kann man darüber nachlesen. Aber wenn man im Johannesevangelium weiterliest, gibt es weiter vorne eine Anzahl von Bemerkungen über diesen Thomas. Und nur ganz kurz, was können wir denn über den Mann sagen, über seinen Glauben? Da lässt sich zum Beispiel feststellen, dieser Thomas war mit anderen Jüngern zusammen mit Jesus unterwegs. Und er hat in seinem Glauben verschiedene Phasen erlebt. Erst war er von Jesus voll und restlos begeistert. Das war so cool, was der alles gemacht hat. Wo der hinkam, sind die Leute hingesprungen. Der hat geheilt, der hat gepredigt in Vollmacht. Und das ging so richtig fett ab. Und er, Thomas, war im Rahmen der anderen Jünger dabei. Ist doch klasse, oder? Wenn man sich im Glanz eines solchen Menschen sonnen kann und von Ort zu Ort zieht und überall, ist toll. Das hat seinen Glauben geweckt. Das hat etwas mit ihm gemacht. Das hat ihn verändert. Und Thomas ist diesem Mann bedingungslos nachgefolgt. Er war, an einer anderen Stelle heißt es sogar, bereit mit Jesus zu sterben. Wer von euch würde sagen, ich sterbe für Jesus? Jetzt hier. Das können wir doch gar nicht sowas abschätzen. Nachher singen wir ein Lied und wenn ins tiefste Meer hinausgeht und so, fordere mich heraus. Singt das mal bitte ganz vorsichtig, bevor ihr das singt. Denkt da mal drüber nach, ob ihr das so einfach singen wollt. Der Thomas hat gesagt, ich gehe mit dir, selbst wenn es mich mein Leben kostet. So einen Glauben hatte der Mann. Überlegt mal bitte. Und dann weiter geht's. Er hat Stück für Stück begriffen, dass dieser Jesus nicht nur einer ist, der durch Palästina da zieht, wird man heute sagen, sondern der für die ganze Welt relevant wird. Er hat begriffen, dieser Jesus ist der Messias, der Prophezeite. Das hat doch was mit seinem Glauben gemacht. Und in dem ist er jetzt unterwegs. Sein Glaube hat sich entwickelt, an Tiefe und an Weite gewonnen. Und als dann die Krise gekommen ist, als Jesus getötet wurde, da ist auch sein Glaube gestorben. Da war plötzlich nichts mehr von dem da, was ihn vorher beflügelt hat. Und dann sagen seine Freunde, hey, unglaublich, aber Jesus lebt wieder. Das ist ja unvorstellbar, oder? Ihr könnt mir viel erzählen. Ich glaube nur, was ich sehe. Ist doch verständlich. Und Jesus hat die Zweifel gekannt und wusste auch, dass der Thomas das so gerne möchte, dass er ihn anfasst, dass er die Wundenmale sehen kann. Und als die beiden sich dann tatsächlich gegenüberstehen, gibt es keinen Vorwurf von Jesus. Im Gegenteil, nimmt er ihn ernst. Er lädt ihn ein, komm mit deinem Unglauben jetzt zu mir. Und in der direkten Begegnung mit Jesus sind die Zweifel weg gewesen. Und Thomas wurde dann, so können wir weiter erfahren, zu einem Mensch, der viele andere Leute zum Glauben gebracht hat. Bei uns läuft das doch ganz ähnlich. Wir haben doch auch verschiedene Phasen unseres Glaubens. Einmal läuft es super und dann ist es sehr holprig. Zweifel gehören doch immer dazu, genauso wie Phasen, in denen wir großes Vertrauen zu Gott haben. Aber wir dürfen festhalten, dass unsere Zweifel bei Gott willkommen sind. Weil er uns helfen will, sie zu überwinden, weil er sagt, du kannst mich noch besser kennenlernen. Ich will dich tiefer hineinführen in das, was ich dir schon längst gegeben habe. Und deswegen brauchen wir einander und dass wir uns unterstützen, dass wir Leute sind, zu denen andere kommen können, weil sie nicht mehr glauben können, uns doch gern täten. Oder dass wir selbst Leute sind, die über ihre Zweifel sprechen und sich jemandem anvertrauen und bitten, lass uns gemeinsam beten, lass uns gemeinsam still sein. Gehen wir miteinander auf den Weg, wir brauchen das. So wie Jesus gesagt hat, komm, komm mit deinen Zweifeln auf mich zu. Ich bin ja hier und ich werde dann auf dich zugehen. Weil, und das ist der letzte Gedanke, Jesus handelt wirklich. Weil diese Geschichte, dieser Abschnitt mit dem Kind, ist ja in einer ganzen Reihe eingegliedert im Kapitel 9, da gab es ja vorher den Berg der Verklärung. Jesus war mit drei Jüngern und Mose und Elia oben auf dem Berg. Da gab es ja ordentliches Buhai, ne? So, und dann passiert Folgendes. Vers 8, Kapitel 9. Als sie sich umschauten, Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes, als sie sich umschauten, waren Mose und Elia verschwunden. Nur Jesus war noch da. Und das ist der Leitgedanke für heute. Er, Jesus, ist der, der handelt und der da ist. Auch wenn alles andere, was vielleicht so wunderbar war, der bleibt. Guck mal, er kommt in die Menschenmenge, als sie vom Berg runterkommen. Alle sind durcheinander, Jesus geht da mitten rein. Alle gucken hilflos, was passiert mit dem Jungen. Jesus sagt, jetzt komme ich. Er hat seine Jünger angesprochen und getadelt, weil sie nicht geglaubt haben. Und fragt sich, wie lange muss ich das noch aushalten? Er hat dann das Gespräch mit dem Vater geführt. Er hat diesem Mann seinen Unglauben gezeigt und er hat ihn auch zum Vertrauen aufgefordert. Und dann war er es, Jesus, der diesen unreinen Geist geboten hat und gemacht hat, schleich dich. Ja, Jesus war da und er hat dann den Jungen nachher bei der Hand genommen und ihn aufgerichtet. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus der ist und bleibt, der letztlich aufhilft. Er handelt und er steht über unseren Zweifeln. Und Lukas hat mal einen Satz überliefert, den Jesus gesagt hat, als er mit Petrus gesprochen hat, wo der Petrus ja auch ganz schön unten durch war mit seinem Leben und seinem Glauben. Da sagte Jesus Folgendes: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Nehmt das doch bitte mal mit von all den Gedanken. Dass wir in Jesus jemand haben, der für unseren Glauben betet. Na Dora, du wirst nicht so häufig in der Predigt angesprochen, aber für deinen Glauben betet Jesus auch. Ich könnte mich jetzt jeden rausgreifen, Helga, Matthias. Ich könnte jetzt alle Namen nennen, ich kann die nämlich. Und Jesus sagt, für deinen Glauben habe ich gebeten. Und er tut das jetzt in diesem Moment. Das heißt, unsere Zweifel sind echt und sie sind ihm willkommen. Und er sagt, ich will dich tiefer reinführen, bleib dran. Komm auf mich zu. Gib mir keine zeitlichen Vorgaben. Schränk mich nicht ein in dem, was du glaubst, was der richtige Weg ist. Ich bitte für deinen Glauben und ich werde dann handeln. Und guck mal, das Letzte, was da in der Geschichte steht, heißt, da stand der Junge auf. Und das wünsche ich jedem von uns in diesem neuen Jahr und darüber hinaus, dass genau das geschieht, dass wir aufstehen in unseren Zweifeln, dass wir stark und zerbrochen glauben. Das ist ein Geheimnis. Aber Jesus wird da was machen. Er ist da. Seid gesegnet. Amen.